Wenn es darum geht, Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen, muss es darum gehen, die Tarifbindung zu erhöhen.
Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen mit Elke Heiduck und Tim Voss.
Herzlich willkommen zum Podcast Gerecht aus der Krise. Mein Name ist Elke Heiduck und wir sprechen in diesem Podcast über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, darüber, wie wir diesen begegnen sollten und über Themen, die jetzt ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Die Steuer- und die Finanzpolitik, neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik, eine Sozialpolitik, die aus den Pandemieerfahrungen lernt, eine Gesundheitspolitik, die Krisen bewältigt, aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Die Lasten der Krise müssen, dafür stehen wir als Arbeitnehmerkammer, sozial gerecht bewältigt und nicht auf die Arbeitnehmerinnen abgewälzt werden. Heute geht es um Lohnpolitik und ich spreche mit Per Rosenthal. Per Rosenthal ist Referent der Geschäftsführung bei der Arbeitnehmerkammer und zuletzt vor allem mit tarifpolitischen Fragen beschäftigt. Hallo Per.
Hallo Elke.
Per, wie hat sich denn die Einkommenssituation während Corona entwickelt? Kann man dazu abschließend schon was sagen?
Ja, die Corona-Krise hat sich deutlich auf die Einkommenssituation der Menschen ausgewirkt. Das zeigen verschiedene Statistiken, die wir ausgewertet haben als Arbeitnehmerkammer. Das zeigen aber auch andere Studien. Und besonders interessant ist da eine jüngst erschienene Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Die Stiftung hat nämlich während der Pandemie in 4 Wellen Menschen befragt, nämlich Beschäftigte, Selbstständige und Erwerbslose. Und das Ergebnis dieser Befragung ist, dass mehr als die Hälfte der Personen angegeben hat, dass sie Einkommenseinbußen erlitten haben. Und dabei ist besonders auffällig und auch besorgniserregend aus meiner Sicht, dass davon insbesondere Menschen betroffen waren, die schon vor der Krise wenig Einkommen zur Verfügung hatten. Mit anderen Worten, wer schon vor Corona wenig Geld zur Verfügung hatte, hatte ein höheres Risiko während der Krise, davon noch etwas zu verdienen. Und das ist für die soziale Frage doppelt bedeutsam, denn einerseits verschärft sich dadurch die soziale Spaltung und andererseits führt es auch dazu, dass eine große Mehrheit sich auch Sorgen um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft macht.
Das widerspricht ja so ein bisschen den Sachen, die wir immer wieder darüber hören, dass wir dank Kurzarbeit ja sehr viele Arbeitsplätze gerettet haben. Das ist ja ein Instrument, das sich mehr als bewährt hat in der Krise, über das wir auch schon gesprochen haben in unserem Podcast zur Arbeitsmarktpolitik. Und das ja auch dafür da sein sollte, nicht nur Arbeitsplätze zu retten, sondern auch Einkommens- und Lohneinbußen geringer zu halten. Aber wahrscheinlich muss man die Situationen sehr, sehr unterschiedlich angucken. Wer arbeitslos geworden ist, hatte ja quasi 100% Lohneinbußen und taucht auch in keiner Lohnstatistik mehr auf. Wer in Kurzarbeit war, hatte 60% von seinem Einkommen, jedenfalls dann, wenn er zu 100%, also vollständig in Kurzarbeit war. Und manchmal wurden die Leute ja auch noch aufgestockt. Und dann gab es Menschen, die waren nur zum Teil in Kurzarbeit, haben also geringere Einbußen gehabt. Hilft einem da denn ein Durchschnitt oder ein etwas über alle hinweg Gesagte überhaupt weiter?
Nein, man muss da sich die verschiedenen Lebenssituationen und die daraus entstehenden Einkommenssituationen differenziert angucken und einzelne Statistiken helfen da nicht weiter, sondern man muss da so ein Mosaik oder ein Gesamtbild sich zusammensetzen. Und wir können sagen, dass die Treiber der Einkommensverluste zum einen Arbeitslosigkeit ist, zum anderen aber auch die Verringerung und damit des Einkommens in Zeiten von Kurzarbeit. Bei Selbstständigen ist der Grund für Einkommensverluste das Wegbrechen von Aufträgen und dass sie deshalb auch weniger arbeiten. Und es gab das Problem der fehlenden Kinderbetreuung, aufgrund dessen Menschen, insbesondere Frauen, ihre Arbeitszeit reduzieren mussten. Also in der Krise wird weniger gearbeitet, die Menschen arbeiten weniger und dadurch sinken die Haushaltseinkommen. Sieht man sich das Ganze einmal anhand der Lohnsumme an, also das ist die Summe an Löhnen und Gehältern, die ausbezahlt wird, dann ist der Rückgang dieser Lohnsumme im Land Bremen so groß wie noch nie.
Und daran sieht man, dass das Arbeitsvolumen abgenommen hat und eben daraus erklären sich die Einkommensverluste über alle hinweg gesehen. Stichwort Kinderbetreuung. Wir haben ja in dieser Reihe auch noch einen eigenen Podcast zum Thema Gleichstellungspolitik und zu den Auswirkungen von Corona, auch insbesondere auf die Frauen. Der Gender Pay Gap war erheblich schon vor Corona und nun hat er sich mutmaßlich ja bezogen auf die Monatseinkommen noch mal deutlich erhöht, weil Frauen sehr viel häufiger ihre Arbeitszeit reduziert haben, mangels Kinderbetreuung und weil am Ende eben sie zuständig waren dafür, das zu Hause zu wuppen. Außerdem haben Studien gezeigt, dass Frauen, wenn sie denn weiter in Lohn und Brot waren und in Kurzarbeit waren, seltener aufgestockt wurden als Männer. Also das ist ja schon ganz gut erforscht. Und das lag, jedenfalls ist das die Erklärung, die diese Studien auch anbieten und die wir ja in Bremen durchaus auch kennen, das lag daran, dass Frauen häufiger in kleinen Betrieben, in Dienstleistungsbetrieben arbeiten, wo die Möglichkeiten des Arbeitgebers aufzustocken auch nicht in dem Maße vorhanden waren. Wie kann man denn mit so einer Facette, das ist ja letztlich auch Lohnpolitik, umgehen?
Ja, also damit sind wir jetzt wirklich im Bereich der Lohnpolitik angekommen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie man perspektivisch gerecht aus der Krise kommen will und diejenigen, die jetzt schon die größeren Einbußen hatten, nicht weiter abhängen möchte, dann muss man eben auf diese Lohnpolitik von Beschäftigten gucken, weil bei Selbstständigen würde ich mir jetzt erstmal nicht so viel Sorgen machen, weil deren Einkommen erholen sich im Großen und Ganzen nach Krisen eigentlich relativ schnell. Bei Beschäftigten ist es ein bisschen anders. Und wenn man jetzt auf den Bereich der Lohnpolitik guckt, dann ist da entscheidend die Frage der Tarifbindung, weil von der Tarifbindung hängt dann ab die Höhe der gezahlten Löhne, aber es hängt auch ganz häufig davon ab, ob zum Beispiel staatliche Unterstützungsinstrumente wie Kurzarbeit dann nochmal betrieblich aufgestockt werden. Und wir haben insbesondere Probleme bei der Tarifbindung im Dienstleistungsbereich und bei kleinen Betrieben. Und das sind ja die Beispiele, die du eben in Bezug auf die Frauen auch angesprochen hattest.
Da sind auch, soweit ich weiß, ja die größten Lohneinbußen zu verzeichnen. Also in der im engeren Sinne Lohnstatistik zeigt sich, dass in diesen Branchen dann auch am meisten an Arbeitseinkommen verloren wurde. Wir erleben ja jetzt gerade, und ich habe es gerade heute wieder in der Zeitung gelesen, dass in bestimmten Branchen, also Gastronomie zum Beispiel jetzt als die, die es am allermeisten betrifft, die Leute auch tatsächlich ihrer Branche den Rücken kehren, weil die Arbeitsbedingungen ja ohnehin schwierig sind, also oft ungeregelte und problematische Arbeitszeiten, aber eben auch durchaus schlechtere Löhne. Und es gab ja, wenn ich mich erinnere, auch diese Kampagne von Lidl, die sehr schnell wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Die hatte, glaube ich, den Titel Bar war gestern und sie haben versucht, aus der Gastronomie Leute abzuwerben in die immerhin tarifgebundenen Arbeitsplätze bei Lidl. Das finde ich schon interessant. Siehst du denn da Chancen, dass sich nach Corona auch bestimmte Branchen lohnpolitisch anders aufstellen? Ich zitiere nochmal eben aus dem Handelsblatt, das habe ich auch vor kurzem gelesen, was dem Dienstleistungsgewerbe langfristig helfen wird, als Arbeitgeber attraktiver werden. Das liest man jetzt im Nachgang zu Corona. Wie stehen denn da die Chancen und was muss passieren?
Attraktive Arbeitsbedingungen hängen aus meiner Sicht insbesondere an der Frage der Tarifbindung, weil das ist das Instrument, was den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit sichert. Das ist das Instrument, wo Arbeitszeiten geregelt werden. Das ist das Instrument, mit dem weitere Sozialleistungen geregelt werden. Und wenn es darum geht, Arbeitsbedingungen in Branchen attraktiver zu machen, muss es darum gehen, die Tarifbindung zu erhöhen. Da gibt es ein Instrument für, was auch branchenübergreifend angewendet werden kann. Das ist die sogenannte allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen. Sperriges Wort, kann man sich erstmal nicht so viel drunter vorstellen, aber da geht es darum, dass ein Tarifvertrag unabhängig der Mitgliedschaft der Betriebe bei den Arbeitgeberverbänden und unabhängig der Gewerkschaftsmitgliedschaft von den Beschäftigten für alle Betriebe und alle Beschäftigten einer Branche gilt. Und das ist ein gutes Instrument, um dann übergreifend in einer Branche die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und ist auch ein Motiv für Arbeitgeber an der einen oder anderen Stelle aus unserer Sicht viel zu selten, dann aber auch einer Allgemeingültigkeit des Tarifvertrags zuzustimmen.
Da erinnere ich mich, dass wir in diesem Jahr also 2021 ja das Scheitern der Allgemeinverbindlichkeit in der Pflege erlebt haben, irrsinnigerweise ja, weil ein kirchlicher Träger sich nicht bereit erklärt hat, dieser Allgemeinverbindlichkeit zuzustimmen. Würde sich so ein Problem denn dann lösen? Und gibt es positive Beispiele, die du kennst oder von denen man erzählen könnte, wo Allgemeinverbindlichkeit dann auch was gebracht hat und auch durchgesetzt wurde?
Ja, es gibt die positiven Beispiele, die gibt es auch in Bremen. So wurde hier auf Antrag der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und der DEHOGA, der Tarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe, für allgemeinverbindlich erklärt. Und das hat zu deutlichen Lohnsteigerungen bei vielen Beschäftigten geführt. Und dies muss auch Vorbild werden für andere Branchen, die von geringer Tarifbindung, niedrigen Löhnen und hartem Lohnwettbewerb gekennzeichnet sind. Das Motiv für die DEHOGA, diesen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären zu wollen, war das Fachkräftemotiv. Nämlich, dass die gesagt haben, wir finden perspektivisch keine Leute mehr, die in diesen Bereichen, insbesondere wenn sie gut ausgebildet sind, arbeiten wollen zu den Löhnen. Und damit es nicht den Lohnwettbewerb zwischen den Unternehmen gibt, machen wir die Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages.
Ach, das ist ja interessant. Das würde aber ja bedeuten, dass das Interesse der Gastronomie und der entsprechenden Arbeitgeberverbände jetzt noch ein ganz anderes sein müsste nach der Krise. Zu guten Tarifverträgen, mindestens allgemeinverbindlichen Tarifverträgen zu kommen. Da hat es also geklappt, ohne dass es eine Reform der Allgemeinverbindlichkeit gab. Damit das noch öfter passiert, müssen die Rahmenbedingungen sich verbessern politisch. Das habe ich so verstanden. Ist das das Einzige, was der Staat tun kann, oder gibt es noch andere Instrumente, wie eher, denn es ist ja eigentlich Sache von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen, also der Tarifparteien, für Tarifbindung zu sorgen. Wie kann denn der Staat da noch anders steuernd eingreifen?
Naja, Tarifbindung ist ein wesentliches Element der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie hier in Deutschland kennen. Und dass die soziale Marktwirtschaft funktioniert, liegt in Verantwortung von Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und von daher hat auch der Staat eine Verantwortung, für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft die Rahmenbedingungen zu setzen. Und dazu gehört einerseits, die Voraussetzungen für die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen zu erleichtern, damit das öfter in der Praxis umgesetzt werden kann. Es gehört aber auch dazu, dass der Staat eine originäre eigene Verantwortung in den Fällen wahrnimmt, wo er eigene Aufträge vergibt. Also wenn die öffentliche Hand Aufträge vergibt, dann fordern wir, dass bei der Erledigung dieser Aufträge eine Tariftreue gelten muss. Also dass die Beschäftigten, wenn sie im Grunde vermittelt für den Staat tätig sind, nach Tarif entlohnt werden. Und dafür ist es notwendig, einerseits das Landestariftreuegesetz zu reformieren und dahin zu kommen, dass bei allen Bauaufträgen und bei allen Dienstleistungsaufträgen Tariftreue gilt. Und dieselbe Verantwortung hat natürlich auch der Bund als Auftraggeber. Und es wäre zu hoffen, dass da in der nächsten Legislaturperiode endlich auch ein Bundestariftreuegesetz eingeführt würde.
Das ist ja in der Tat seltsam, dass es zulässig ist, dass im Auftrag des Staates auch Löhne gezahlt werden, die eben nicht an Tarife gebunden sind. Denn ein Interesse an guter Beschäftigung dürfte ja keine Frage der Parteifarbe sein, normalerweise. Ich komme noch auf ein anderes Instrument. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann peu à peu erledigt, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir haben ja in der Bundesrepublik den Mindestlohn, damals hart umkämpft, ob er eingeführt werden sollte oder nicht. Am Ende ist es, wenn ich richtig sehe, eigentlich eine sozial- und arbeitsmarktpolitische Erfolgsgeschichte, die dieser Mindestlohn erzählt. Jetzt gibt es auch ein Gerangel darum im Vorfeld der Bundestagswahl, wie hoch er denn eigentlich sein muss. Ist der Mindestlohn ein wichtiges Instrument, oder kann man sagen, wenn wir Allgemeinverbindlichkeit erleichtert haben, Tarifbindung auch ansonsten erhöht haben, ist das eigentlich kein notwendiges Instrument mehr?
Nein, die Lohnpolitik muss auf zwei Füßen stehen. Der eine Fuß ist tatsächlich gute Rahmenbedingungen für eine Erhöhung der Tarifbindung, um den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit durchzusetzen und dieses Tarifgap, was wir haben, von 10% zu reduzieren. Und das zweite Standbein ist dann eine ordentliche Mindestlohnpolitik, und der Mindestlohn bildet dann den Sockel für eine Tarifpolitik, die darauf aufsetzen kann. Von daher sind Mindestlohn und förderliche Rahmenbedingungen für Tarifpolitik keine Gegensätze, und der Mindestlohn schwächt auch nicht die Tarifautonomie.
Das heißt also, der Mindestlohn bleibt weiterhin ein wichtiges Instrument, um eben diese untere Schiene einzuziehen, auch lohnpolitisch. Jetzt ist aber ja insbesondere die Höhe sehr strittig im Wahlkampf. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, aus unserer Sicht muss der Mindestlohn schneller steigen, als er das in der Vergangenheit getan hat. Wenn der Mindestlohn weiter in Schritten von 2% pro Jahr steigt, brauchen wir bis 2030, bis er die 12 Euro erreicht hat. Das ist natürlich viel zu lange. Wir brauchen eine zügige Anpassung in wenigen Schritten jetzt auf die 12 Euro. Das hätte für die Beschäftigten den Vorteil, dass sie ihren Lohn nicht mit Hartz IV aufstocken müssten und Altersarmutsrisiken würden deutlich reduziert.
Das ist also ein durchaus komplexes Gefüge, das wir lohnpolitisch jetzt vor Augen haben, das du geschildert hast. Also Tarifbindungen auf der einen Seite, Mindestlöhne auf der anderen Seite als wesentliche Instrumente, um die Folgen der Krise abzufedern. Denn wie du eingangs geschildert hast, ist es ja schon so, dass Einkommensungleichheit zugenommen hat. Also jedenfalls haben die unteren Einkommensschichten mehr verloren als die oberen. Und wir haben einen Aspekt ja jetzt noch nicht besprochen, das ist der Vermögensungleichheit. Es ist ja erstaunlicherweise so, dass die Vermögen recht gut durch die Krise gekommen sind, während Arbeitseinkommen tendenziell gelitten haben. Und das ist eine Schere, die aufgeht zwischen den Einkommen aus Vermögen und den Einkommen aus Arbeit, die geschlossen werden muss, um auch ein Gefühl von sozialer Gerechtigkeit weiter vermitteln zu können. Vielen Dank, dass du Instrumente benannt hast, wie man das lohnpolitisch rahmen könnte. Wir haben andere Podcasts dazu geführt, wie man eigentlich auch über Vermögensabgabe dazu kommt, einen Ausgleich zwischen den Einkommen aus Kapital, aus Vermögen und den Arbeitseinkommen wieder zu schließen. Und wir hoffen, dass wir nach der Wahl doch einiges erleben, was die Folgen der Krise abfedert. Vielen Dank, Per Rosenthal, für diesen Einblick in die Lohnpolitik.
Sehr gerne.
Das war Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Neue Folgen hören Sie dienstags ab 17 Uhr auf arbeitnehmerkammer.de und überall, wo es Podcasts gibt.